Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Das ganze Thema Wasser und Abwasser, das ist ja ähnlich wie Strom oder Gas. Das sind für viele Leute so Low-Interest-Produkte. Also die kommen aus der Wand und gehen auch wieder da rein.
Aus den Augen, aus dem Sinn. Was wir tagtäglich die Toilette runterspülen, haben wir schnell vergessen. Doch die Kanalisation vergisst nicht so schnell.
Alles, was die letzten zig Jahre da durchgeflossen ist, denkt auch am abartigsten. Man denkt immer, dass der Kackegeruch irgendwie am schlimmsten wäre, aber Fett ist dagegen gar nichts.
Und in unserem Abwasser schwimmen heute ganz neue Probleme. Rund 10.000 Kläranlagen kämpfen in Deutschland gegen Rückstände, die sich nur schwer entfernen lassen. Spurenstoffe.
Also Rückstände von Arzneimitteln, von Chemikalien, die wir nicht rauskriegen mit den aktuellen Behandlungsverfahren in den Kläranlagen. Und wo wir aber erst Schritt für Schritt mehr und mehr verstehen, wie wir die nachweisen können, was sie für Auswirkungen in der Umwelt haben.
Die Rückstände sind aber nicht nur eine Gefahr. Sie verraten auch viel darüber, wie wir leben. Sogar der Drogenkonsum lässt sich messen. Und Abwasseranalysen helfen dabei, Infektionskrankheiten frühzeitig zu erkennen.
Bestrebungen sind auch, das weiter auszubauen, im Zusammenhalt mit der WHO, dass man eben weltweit so eine Art Netzwerk hat. Von der Idee her, wenn jetzt da ein neuer Erreger irgendwo auftaucht, dass man andere Länder dann schnell vorwarnen kann, so Achtung, hier kommt jetzt Erreger X.
Die Welt des Abwassers ist voller Rätsel und unsichtbarer Gefahren. Viel zu wichtig, um sie mit dem Drücken der Klospülung zu vergessen. Denn sauberes Wasser ist für uns alle lebenswichtig.
Schöne Scheiße. Was das Abwasser über unser Leben verrät. Ein Feature von Philipp Landauer.
Vier Meter unter uns schlummert ein verborgenes Labyrinth. Die Kanalisation. Ein Netzwerk aus Rohren und Schächten, das sich über 600.000 Kilometer durch Deutschland zieht. Jährlich fließen mehr als 5 Milliarden Kubikmeter Abwasser durch dieses Netz, das in Berlin über 1,5 Jahrhunderte alt ist.
Es wächst halt zwar stetig weiter, es wird auch immer wieder erneuert und gemacht, aber es wurde ja mal gebaut. Da waren in Berlin oder so oder in der Umgebung, war da viel weniger Anwohner gewesen. Gerade jetzt bei Niederschlag und so. Mit einmal ist das viel mehr Fläche, die in die Rohre da unten reinkommt, die eigentlich jetzt in der Zwischenzeit theoretisch wird ein bisschen zu klein werden. Für früher hat das Dicke gereicht.
Im Berliner Bezirk Reinickendorf lässt Marco von den Berliner Wasserbetrieben einen 3 Meter langen Roboter in den geöffneten Kanal ab. Das Gerät sieht aus wie eine Schlange mit Rädern.
Dadurch, dass hier diese Wasserschutzzone ist, heißt ja, dass das Grundwasser theoretisch nicht mehr sehr weit hat bis zur Entnahmestelle. Irgendein Brunnen, irgendein Pumpwerk oder sowas. Und wenn hier eine Verunreinigung ist, die potenziell aus so einem Rohr ja rauslaufen kann, wenn es kaputt ist, ist das auch ruckzuck am Brunnen und geht dann sozusagen verschmutzt in den Kreislauf, der eigentlich sauer sein sollte.
Regelmäßig werden Abwasserrohre auf undichte Stellen geprüft. Je näher sie an einem Trinkwasserbrunnen liegen, desto häufiger. Im Umkreis von 5 Metern liegt die Wasserschutzzone 1. Hier dürfen gar keine Abwasserrohre verlaufen. Marco arbeitet heute in der Wasserschutzzone 3, in der die Rohre alle 20 Jahre überprüft werden. Die Gefahr, dass Fäkalien ins Trinkwasser geraten und Infektionskrankheiten wie Cholera, Typhus oder Durchfall auslösen, gibt es seit jeher. Doch heute ist sie viel geringer als vor 150 Jahren, als die meisten Städter ihre Notdurft einfach auf der Straße zurückließen.
Oder, das war in Berlin auch gang und gäbe, dass man die Fäkalien in Tonnen den Bauern, die in die Stadt fuhren, mitgegeben hat.
Sagt Stefan Natz, Pressesprecher der Berliner Wasserbetriebe.
Und die haben es dann oft in die Flüsse geworfen, in die Gewässer geworfen, manchmal aber auch auf ihre Äcker mitgenommen, weil sie schon wussten, dass das düngt.
Im 19. Jahrhundert strömten Menschen in die europäischen Städte, angelockt von Arbeitsplätzen in den Fabriken. 1877 lebten erstmals mehr als 1 Million Menschen in Berlin. In nur 20 Jahren hatte sich die Einwohnerzahl damit verdoppelt. Und mit dem Bevölkerungswachstum kam der Dreck. Fäkalien nicht nur auf der Straße, sondern in Kübeln auf den Dächern. Infektionswellen, allen voran die Cholera, verbreiteten sich durch verschmutztes Wasser.
Das hat eigentlich die industrielle Blüte begonnen. behindert und zurückgeworfen. Und ich glaube, das war auch ein ganz wesentlicher Grund. Man brauchte Arbeitskräfte, die mussten in verlässlichen Zustrom gesunder Menschen haben. Und zwar 6 Tage die Woche damals noch in Vollzeit. Und dazu hat es gutes Wasser gebraucht. Dazu hat es aber auch gebraucht, dass dieses gute Wasser eben nicht gefährdet wurde.
Und für dieses saubere Wasser brauchte es eine Kanalisation. Die erste in Deutschland wurde ab Mitte des 19. Jahrhunderts in Hamburg gebaut. In Berlin wurden Rohre ab 1873 verlegt. Die Idee war ebenso simpel wie effektiv. Aus dem Stadtzentrum wurden in einem natürlichen Gefälle Kanäle verlegt. Regen und verbrauchtes Wasser transportieren so die Fäkalien aus der Stadt. Und vor den Toren wurde das Abwasser auf sogenannten Rieselfeldern als Dünger ausgetragen. In unseren Fäkalien finden sich heute auch Spurenstoffe. Das sind die Rückstände, die den Abwasserbetrieben die größten Probleme machen. Sie stammen aus Duschgelen, Putzmitteln, aber auch Unkrautvernichtungsmitteln oder Medikamenten. Ein Cocktail aus unzähligen Stoffen, die täglich in Haushalten verwendet werden und im Abwasser landen. Und noch etwas bereitet Stefan Natz von den Berliner Wasserbetrieben Kopfzerbrechen.
Wir haben einen stark wachsenden Markt für textile Helfer im Haushalt. Wenn Sie also heute in Drogeriemärkte gehen, dann finden Sie ganze Regalbreiten mit lauter Mikrofasertüchern für Kosmetik, für Babypopos, für Reinigungsarbeiten jeder Art. Und diese Mikrofasertücher haben die sehr unangenehme Eigenschaft, dass die sich zu wirklich unentwirrbaren, meterlangen und irre dicken Zöpfen verweben können, die auch die stärksten Pumpen in unseren großen Abwasserpumpwerken abwürgen.
In der Kanalisation kommt am Ende alles zusammen. Und was dort landet, sagt viel aus über den Lebensstil von Einwohnern einer Stadt. Zum Beispiel, welche Drogen sie nehmen. Darüber wacht das European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction in Lissabon. Die Daten aus dem Abwasser zeigen, dass von allen deutschen Städten in Berlin am häufigsten in der Nacht von Samstag auf Sonntag Kokain, MDMA oder Speed konsumiert wird. Dann folgen die Städte Dortmund und München. Über die Tests in den Kläranlagen lässt sich auch ablesen, dass eine Welle von neuen synthetischen Drogen über Europa schwappt. Die Rückstände von Drogen in der Kanalisation geben sogar Aufschluss darüber, in welcher Stadt welche Drogen mit welcher Qualität produziert werden. Nur in welchem Haus, das verrät die Kanalisation nicht. Aber sie hilft, den Überblick über den Konsum zu behalten. Und das Abwasser verrät noch mehr. Ein Monitoring kann dabei helfen, die Gesundheit der Einwohner einer Stadt zu schützen.
Im Umgangston heißt das die blaue Wurst, allerdings wissen das halt alle, dass das die Promega-Filtrationseinheit ist. Und vielleicht sollte man das doch nicht so nennen.
Ulrike Braun sucht in ihrem Labor in Berlin-Marienfelde nach dem Behältnis für die Untersuchung von Abwasser.
Hier habe ich sie gefunden.
In einem Regal steht der längliche blaue Behälter. Die Chemikerin holt aus einer Kühlbox mehrere Probenfläschchen mit Abwasser und stellt sie in den blauen Behälter.
Da werden die eingespannt und dann dreht sich das hier über Kopf 15 Minuten.
Ulrike Braun leitet das Abwassermonitoring des Umweltbundesamts. Ihr Ziel? Ein Frühwarnsystem für Infektionskrankheiten für ganz Deutschland. Zweimal pro Woche liefert ein Fahrer unbehandeltes Abwasser aus dem Klärwerk Wassmannsdorf südlich von Berlin.
Die Probe hat natürlich Feststoffe drin und Flüssigkeit und das sollte möglichst homogen sein, weil ich letztendlich fürs Labor nur so eine kleine Probe brauche. Und ich nehme nur die wässrige Phase, nur den Überstand und das wird dann entsprechend chemisch aufgeschlossen.
In der Corona-Pandemie hat die Kontrolle von Abwasser an Bedeutung gewonnen. Weltweit wurde so überwacht, wie stark verbreitet das Virus ist. Ulrike Braun ist dafür zuständig, ein Netzwerk von Kontrollpunkten in Berlin zu installieren. Mittels der Kläranlage in jeder größeren Stadt in Deutschland wollen die Behörden das Infektionsgeschehen im Auge behalten. 165 Kläranlagen sind derzeit Teil des Projekts und decken 2/3 der Bevölkerung ab.
Das, was jetzt ansteht, ist im Prinzip diese Abwassersurveillance auszudehnen auf andere Erreger. Da haben jetzt die ersten Labore angefangen, Influenza zu überwachen. Und das Ziel ist auch noch, dass wir was zu antimikrobielle Resistenzen aufbauen können im Laufe dieses Jahres. Jetzt kann man in Anführungsstrichen relativ leicht auch sagen, lass uns mal auf einen anderen Erreger gehen, weil wir ja die Abwasserprobe da haben. Wir müssen ja letztendlich nur mit der PCR nach anderen Erregern suchen.
Was man sich anguckt, sind Trendverläufe. Also es geht rauf, geht runter, bleibt gleich. Aber wenn da jetzt in Berlin, ich weiß nicht, 100.000 Viruspartikel und in München sind 100.000, dann ist es nicht die gleiche Anzahl Infizierter, die dahinter steckt.
Der Biologe Timo Greiner vom Robert-Koch-Institut interpretiert die Daten, die Braun liefert. Er kann anhand der Viruslast feststellen, ob die Infektionszahlen steigen oder fallen. Denn anders als einem Corona-Test kann sich dieser Datenanalyse niemand entziehen. Aufs Klo muss letztlich jeder.
Wenn wir etwas im Abwasser messen, dann sind das keine Kranken. Ja? Also ich kann aus Abwasserdaten jetzt nicht sagen, wie viele sind krank und wie viele belasten das Gesundheitssystem.
Doch die Daten geben dem Biologen wichtige Hinweise. Steigen die Infektionszahlen etwa besonders drastisch, kann Greiner eine Warnung an die Intensivstationen der Krankenhäuser herausgeben. Denn wenn mehr als die Hälfte der Bevölkerung infiziert ist, muss es auch Erkrankte geben, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen.
Im Moment ist es so mit dem Thema Frühwarnsystem ist auch ein bisschen schwierig. Also was ist früh bei Polio? Da ist das ein gutes Frühwarnsystem, weil man da noch sehr viel Zeit hat, wenn man da den ersten Nachweis hat. Da hat man noch ein paar Wochen Zeit, da kann man eine Impfkampagne starten und so weiter.
Bereits seit 1939 wird im deutschen Abwasser nach dem Polioerreger gesucht, der Kinderlähmung verursacht.
Bei SARS-CoV-2 und Influenza ist es schon ein bisschen schwieriger, weil die Infektion verbreitet sich halt so schnell.
Mit dem Projekt AMELAC wollen das Robert-Koch-Institut und das Umweltbundesamt die Methode des Abwassermonitorings weiterentwickeln und zugänglicher machen. Jede Woche veröffentlichen die Behörden einen Lagebericht zur Infektion mit Grippe oder Corona für 60 Großstädte in Deutschland. Alle können so selbst entscheiden, ob sie sich beispielsweise durch Tragen einer Maske schützen möchten.
Was wir noch nicht erreicht haben, ist, dass wir die Daten schnell genug bekommen und melden. Ja, also da ist immer noch ein Zeitverzug. Also heute, donnerstags, erscheint immer der Wochenbericht. Und das sind die Daten der letzten Woche. Also wir verlieren gerade schon eine Woche. Da müssen wir schneller werden.
Das Abwassermonitoring-Netzwerk soll insbesondere bei einem neuen Erreger helfen, ihn schneller einzudämmen.
Bestrebungen sind auch, das weiter auszubauen, im Zusammenarbeit mit der WHO, dass man eben weltweit so eine Art Netzwerk hat. Von der Idee her, wenn jetzt da ein neuer Erreger irgendwo auftaucht, dass man andere Länder dann schnell vorwarnen kann, so Achtung, hier kommt jetzt Erreger X, können alle eben nachgucken. Und in der Zukunft, was relevant werden wird, sind natürlich so die Erreger, die jetzt mit dem Klimawandel zu uns kommen. Diese vektorübertragenen Erreger, Westnil, Dengue, sowas, das könnte man gucken, wie gut man das nachweisen kann und ob man das dann auch eben nutzen kann für eine Surveillance.
Der Klimawandel bringt nicht nur neue Erreger nach Deutschland. Er hat auch Auswirkungen auf unsere Kanalisation und damit auf unsere Fäkalien. Denn vor allem die Sommermonate werden trockener. Und weil es weniger regnet, landet weniger Wasser in der Kanalisation. Deshalb steigt die Konzentration der Fäkalien an. In Berlin-Reinickendorf ist der Roboter unten im Kanalrohr angekommen. Mitarbeiter der Wasserbetriebe steigen heute kaum noch in die engen Schächte, die vor gut 150 Jahren nach britischem Modell konzipiert wurden. Marco stellt die Wasserpumpe des Wagens an. Mithilfe des Wasserdrucks bewegt sich der schlangenähnliche Roboter mit kleinen Rädern durch die Kanalleitungen. Gesteuert wird er von Jeanette, die im Wagen sitzt. Vor Jeanette hängen mehrere Monitore. Sie konzentriert sich auf den, der die Fahrrichtung des Roboters durch den Kanal zeigt. Die Leitung unter der Straße ist nicht gerade. Immer wieder gibt es eckige Abbiegungen.
Denn auf 24 Meter.
Jeanette kontrolliert die Kanalleitung inklusive der Hausanschlüsse. Sie hält Ausschau nach undichten Stellen, nach Wurzeln, die in das Rohr eingewachsen sind oder nach Rissen.
Dadurch, dass wir in der Wasserschutzzone sind, darf halt hier nun mal nichts ins Grundwasser kommen. Wenn die Wurzeln reinkommen, dann kommt auch das Abwasser halt raus aus dem Anschluss.
Jeanette deutet auf eine Wurzel, die von oben in das Rohr eingewachsen ist. Die genaue Stelle notiert sie am Computer. Meter für Meter fährt der Roboter das Abwasserrohr entlang. Plötzlich wird es strahlend weiß.
Das ist alles fett. Alles, was die letzten, seit wann der auch immer gebaut wurde, steht leider nicht drauf. Alles, was die letzten zig Jahre da durchgeflossen ist. Stinkt auch am abartigsten. Man denkt immer, dass der Kackegeruch irgendwie am schlimmsten wäre, aber fett ist dagegen gar nichts.
Am Hausanschluss angekommen, holt Jeanette den Roboter wieder zurück in die Hauptkanalleitung der Straße. Beim nächsten Haus beginnt die Prüfung von vorn. Neben dem Abwasser aus den Berliner Wohnungen landet auch Regenwasser in den Kanalleitungen. Die Mischkanalisation sei darauf nicht nur angelegt, sondern angewiesen, sagt Stefan Natz von den Wasserbetrieben.
Der große Vorteil, dass die Kanäle von Zeit zu Zeit über Regenwasser natürlich gespült werden, der ist natürlich nicht immer eingetreten. Diese Grundannahme setzt ja voraus, dass es mehr oder weniger einmal die Woche einen ordentlichen Landregen gibt, der bitteschön auch nicht zu doll ist, aber auch eine gewisse Mindestanforderung erfüllt. Das hat nicht funktioniert und das funktioniert mit fortschreitendem Klimawandel, den wir erleben, immer weniger.
Vor allem im Sommer, wenn es wochenlang nicht regnet und nur wenig Abwasser durch die Kanäle fließt. Und der Klimawandel verstärkt ein weiteres Problem. Starkregen, bei dem in einer Stunde mehr als 40 Liter pro Quadratmeter fallen.
Und dann sind diese Kanäle auch überfordert. Das führt zu Überläufen in die Gewässer. Also man hat vor den Pumpwerken Überlaufschwellen im Kanal eingebaut. Hinter diese Überlaufschwellen, die bei Erreichen eines bestimmten Pegels angesprungen sind, hat man Regenüberlaufkanäle ins nächste Gewässer, zum Beispiel in die Spree, konstruiert. Und dann ist dieser Dreck inklusive Fäkalien in den Gewässern gelandet.
In die Flüsse wird aber nicht nur Wasser aus den Regenüberlaufkanälen eingeleitet, sondern auch das gereinigte Abwasser aus den Kläranlagen.
Das ist aber heute ein riesengroßes Problem, weil heutzutage hat sich das Leben der Stadt und ihrer Bürger den Gewässern zugewandt. Man verbringt da viel Freizeit, man will idealerweise drin baden, man will dran angeln, man will über saubere Gewässer mit dem Bötchen fahren. Dem steht eigentlich dieses System, zumindest so wie es mal konstruiert war, im Wege.
Manuela Helmicke vom Umweltbundesamt arbeitet an der Wiederverwendung von Wasser. Das Abwasser frei von allen Rückständen zu bekommen, wird schwieriger. Mit manchen Chemikalien sind die Kläranlagen überfordert.
Also Rückstände von Arzneimitteln, von Chemikalien, die wir nicht rauskriegen mit den aktuellen Behandlungsverfahren in den Kläranlagen. Und wo wir aber erst Schritt für Schritt mehr und mehr verstehen, wie wir die nachweisen können, was sie für Auswirkungen in der Umwelt haben.
In allen deutschen Städten wird das Regenwasser mit dem Abwasser aus der Stadt abtransportiert und kommt zu einem Klärwerk. Nach der Aufbereitung wird es Klarwasser genannt.
Da streiten wir uns immer gerne mit den Behörden. Die Behörden sagen immer Klarwasser, den Begriff gibt es nicht. Das ist gesetzlich nicht definiert. Das ist eigentlich in Berlin sogar besonders unlogisch. Denn wir geben ja das gereinigte Abwasser aus unseren Klärwerken wieder in unsere Flüsse, also in die Spree und in die Havel. Und wenn Sie wissen, dass wir aus der Spree und aus der Havel im Wege der sogenannten Uferfiltration ja mehr als 2/3 unseres Trinkwassers wieder gewinnen, dann haben wir damit ja schon indirekt eine Art Wiederverwendung.
In Deutschland wird Klarwasser meist in Flüsse eingeleitet oder es wird versickert, wo es zu Grundwasser wird. Für die Trinkwassergewinnung entnehmen wir 60% aus dem Grundwasser und 10% aus den Flüssen. In manchen Städten sogar mehr.
Eine grundlegende Frage wäre natürlich, wann endet die Abwassereigenschaft? Ne? Also ich meine, wir haben einen Wasserkreislauf, aber wir sprechen ja auch nicht davon, dass wir Abwasser ins Meer einleiten. Wir leiten zwar aus der Kläranlage ein, es ist behandelt, beziehungsweise Klarwasser. Es wird so stark verdünnt, es wird durch die Fließstrecke, erfährt es auch nochmal so eine Art Reinigungsprozess, durch die Uferfiltration auch. Also insofern kann man da eigentlich nicht von Abwasser sprechen.
Um Abwasser zu reinigen, wurde zu Bauzeiten der Kanalisation im 19. Jahrhundert ausschließlich auf die reinigende Eigenschaft des Bodens gesetzt. Die verschiedenen Sedimentschichten filtern beim Versickern grobe Partikel. Mikroorganismen beseitigen Viren und Bakterien. Doch viele Stoffe, die sich heute im Wasser finden, kann der Boden nicht filtern. Teflon aus beschichteten Pfannen, Wirkstoffe von Schmerztabletten oder Mikroplastik in Putzmitteln sind selbst für modernste Kläranlagen ein Problem. Sie verfügen über 3 Reinigungsstufen. Zuerst entfernt ein Rechen mechanisch grobe Feststoffe wie Papier, Äste oder Konservendosen. In einer 2. Stufe, der biologischen Reinigung, filtern Kleinstlebewesen organische Stoffe aus dem Wasser. Rund 90% der Schmutzstoffe sind nach dieser Stufe aus dem Wasser gefiltert. In einer 3. Reinigungsstufe werden dem Abwasser Stoffe zugesetzt, die mit Schmutz reagieren und viele weitere Schadstoffe binden. Doch nicht alle Spurenstoffe, von denen es unzählige gibt, lassen sich dabei entfernen. Abhilfe schaffen könnte eine weitere, eine 4. Reinigungsstufe.
Dieses Eliminationsziel von 80% haben wir erreicht. Und zwar eliminieren wir sogar zwischen 83% und 87%. Und zwar für ausgewählte Spurenstoffe. Das sind Medikamentenwirkstoffe und Haushaltschemikalien. Da zählt ein Psychopharmaka dazu. Das ist zum Beispiel das Carbamazepin. Das Schmerzmittel Diclofenac. Ein Bluthochdruckmittel. Ein Antibiotika. Und dann 2 Haushaltschemikalien, das sind sogenannte Korrosionsschutzmittel, die man zum Beispiel in Geschirrspülmittel findet.
Martina Hanke ist in Weißenburg in Bayern für die Kläranlagen zuständig. Seit 2016 gibt es hier eine 4. Reinigungsstufe. Für das Pilotprojekt des Bayerischen Umweltministeriums kam das 19.000 Einwohnerstädtchen aus geografischen Gründen als Kandidat in Betracht. Das Gebiet ist wasserarm. Der Klimawandel verschärft das Problem. Weniger Regen fällt, der das Klarwasser aus der Kläranlage verdünnt. Es wird in die Schwäbische Rezat eingeleitet.
Und folgedessen ist dieses Gewässer an dieser Stelle sehr sensibel, sehr sensitiv. Und man hat letztendlich festgestellt, dass solche Spurenstoffe, also die wirklich in sehr geringen Konzentrationen vorkommen und auch schon zu einem kleinen Teil in den regulären Klärwerken, im regulären Abwasserreinigungsprozess auch eliminiert werden, aber eben nicht ausreichend, mit der Folge, dass eben zum Beispiel Regenbogenforellen Probleme dann an den Nieren und Kiemen bekommen haben.
Weißenburgs 4. Reinigungsstufe wird wissenschaftlich begleitet. Die Technische Universität München soll herausfinden, welches Verfahren sich am besten eignet, um Spurenstoffe zu beseitigen. Regelungen dazu gibt es in Deutschland noch keine. In Weißenburg entschied man sich für eine Kombination. Das Wasser wird mit Aktivkohle gefiltert und mit Ozon behandelt.
Durch dieses Ozon werden eigentlich sehr stabile Verbindungen, die in den vorangegangenen Reinigungsstufen nicht geknackt werden konnten, werden hier aufgeschlossen und eben umgewandelt, transformiert. Und es entstehen da aber auch sogenannte Transformationsprodukte, die wiederum dann in der nachgeschalteten Stufe, in dieser Adsorptionsstufe, also in der Filtration, eliminiert werden.
Eine 4. Reinigungsstufe soll langfristig in ganz Europa Pflicht werden. Das jedenfalls will die Europäische Union. Viele Details sind aber noch offen. Unter anderem die Frage, welche Grenzwerte es für Spurenstoffe geben soll. Was, wann und in welcher Menge schädlich ist, das sei kompliziert, sagt die Abwasserexpertin Manuela Helmicke vom Umweltbundesamt.
Es gibt viel zu viele Stoffe, als dass wir immer sagen können, so, jetzt haben wir mal alle Stoffe durch. Da werden wir nie hinkommen.
Immerhin. Es ist möglich, sich einen Überblick zu verschaffen, welche Spurenstoffe hauptsächlich über das Abwasser in die Umwelt gelangen. Dazu gibt es ein flächendeckendes Monitoring in den Klärwerken. Doch die Frage, welche Grenzwerte für einzelne Substanzen gelten sollen, die ist damit noch nicht geklärt.
Das ist ja auch ein längerer Prozess, dass man es belegen kann mit wissenschaftlichen Quellen, warum ein Wert oder ein Stoff mit einem bestimmten Wert geregelt werden sollte. Dann ist die Frage national, EU. Und wenn der dann geregelt ist oder bis dahin hat die Industrie dann schon reagiert und substituiert diese Stoffe und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Insofern ist jetzt auch ein bisschen der Versuch, mehr mit so Summenwerten zu arbeiten. Gibt es zum Beispiel jetzt einen Summenwert für 20 Substanzen zusammen und dass man die als Summenwert dann regelt und nicht einen Stoff hier, einen Stoff da und die dann alle einzeln untersuchen muss.
Vergangenes Jahr hat die EU eine Trinkwasserrichtlinie eingeführt, die Grenzwerte für Stoffgruppen festlegt. Deutschland hat daraufhin seine eigene Trinkwasserverordnung verschärft, um noch niedrigere Grenzwerte zu setzen. Die einzuhalten wird langfristig nur gelingen, wenn eine vierte Reinigungsstufe flächendeckend zum Einsatz kommt. Die Kosten für den Ausbau sind gewaltig. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft hat ausgerechnet, dass die Ausstattung aller Kläranlagen mehr als 37 Milliarden Euro kosten würde. Sauberes Wasser ist für uns lebenswichtig, nicht nur zum Trinken, sondern auch zur Bewässerung unserer Felder. Die jüngsten Dürren haben das schmerzlich gezeigt.
Aus ganz alten historischen Erzählungen weiß man, dass es teilweise Dünenbildung auf der B214 gab, weil einfach der Sand über die Straße geweht ist, weil er nicht mit Bewuchs versehen war, der den Sand auf den Flächen gehalten hat. Und darüber, aus der Historie entwickelt, hat die Wasserwiederverwendung in Braunschweig schon eine so lange Tradition.
Franziska Gromadecki ist Geschäftsführerin des Abwasserverbands Braunschweig. Die Region setzt noch immer darauf, geklärtes Abwasser über Rieselfelder zu versickern. Da der sandige Boden der Region kaum Wasser speichert, müssen Felder ohnehin bewässert werden. Das Klarwasser aus dem Klärwerk wird zur Bewässerung von Mais, Raps oder Zuckerrüben genutzt, also für Gemüse, das nicht roh verzehrt wird. Der Klärschlamm dient als Dünger, reich an Phosphor.
Dass wir dieses Prinzip nutzen, hat dann auch im Umkehrschluss zur Folge, dass wir das, was in das Abwasser reinkommt, von den Bürgerinnen und Bürgern größtenteils der Stadt Braunschweig intensiv kontrollieren. Also zum Beispiel die Schwermetalle. Wir haben eine Indirekteinleiterüberwachung, die sehr weitgehend ist, die dafür sorgt, dass wir keine Stoffe in die Fläche bringen, die da in irgendeiner Form schädlich sein können.
Dass es möglich ist, Wasser vollständig zu reinigen und wiederzuverwenden, zeigt sich nicht auf der Erde. Nicht in der Kanalisation unter unseren Füßen, sondern hoch über unseren Köpfen. Die Raumfahrt macht es uns vor, sagt Stefan Natz von den Berliner Wasserbetrieben.
Wenn Astronauten ins All reisen und da oben ein halbes Jahr auf der Raumstation ISS beispielsweise bleiben, dann nehmen die für das halbe Jahr pro Nase vielleicht 100 Liter Wasser mit. Diese 100 Liter Wasser, die werden sofort nach Gebrauch und nach Ausscheiden, werden die nanofiltriert oder über eine Umkehrosmoseanlage gezogen und die stehen dann als hochgereinigtes Wasser wieder zur Verfügung.
Die Frage ist nur, wie teuer wird es sein, diese Technologien auf der Erde einzusetzen? Die Industrie wird voraussichtlich 80% der Kosten für die Reinigung von Spurenstoffen tragen müssen. Aber auch wir als Verbraucher müssen uns bewusster werden, was wir in die Toilette spülen. Denn am Ende landet alles in unseren Gewässern.
Schöne Scheiße. Was das Abwasser über unser Leben verrät. Das war ein Feature von Philipp Landauer. Es sprach Ole Lagerpusch. Regie Giuseppe Maio. Ton und Technik Andreas Stoffels. Redaktion Martin Meyer. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.